Falcon 9 is in startup. Dragon is in countdown. FTS is armed for launch.
Under a minute now, the FTS, the flight termination system, has been armed.
Dragon, SpaceX, go for launch.
SpaceX Dragon, we're go for launch. Let's light this candle.
T-minus 30 seconds.
Stage one tanks pressing for flight.
T-minus 15 seconds. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX. Godspeed, Bob and Doug.
America has launched.
One Alpha.
And so rises a new era of American spaceflight. And with it, the ambitions of a new generation continuing the dream. 20 seconds into flight, stage one propulsion is nominal.
T-plus 30 seconds into this historic mission. Flying crew on board Dragon and Falcon 9, and look at them go.
Falcon power telemetry nominal.
M1D throttle down.
We're throttling down to get ready for the period of maximum dynamic pressure. We're in the throttle bucket. Reports say all systems are go.
Vehicle is supersonic.
We've exceeded Mach 1 on the Falcon 9.
M1D throttle up.
We're throttling back up to full power as we're through Max Q.
Copy, 1 Bravo.
We heard that 1 Bravo call out. That's just the second abort zone that they're in. They'll continue to be on this until the first stage has done its job and they switch over to the second. At this point, Bob and Doug pulling about 2.3 Gs, 2.3 times the Earth's gravity, already moving at over 1,500 miles per hour.
We've heard the call out for MVAC engine chill. That's getting the MVAC engine ready to light. That'll come at about 2:44 into flight. Right now, everything continuing to look good. Next major event coming up is going to be the triple. We'll have main engine cutoff of the 9 first stage engines, stage separation, and then ignition of the second stage engine to continue to carry astronauts into orbit. Coming up in about 20 seconds.
M1D throttle down.
We heard we're throttling down the Merlin engines on the first stage. And we have Miko.
Miko.
2 Alpha.
Falcon stage separation confirmed.
Copy, 2 Alpha.
MVAC ignition.
We are coming up 25 seconds or so away from SECO, or second engine cutoff.
This is also the point where Bob and Doug are experiencing their highest G-force. We're seeing the counter tick up to right about 1.8.
Copy, Shannon.
You heard Shannon, so that just means they're in their final abort zones. If they were to abort at this point, it would either be an abort to orbit or to land off the coast of Ireland. Standing by for second
stage
engine
one
cutoff
startup.
Confirmation.
And back throttle step. MVAC shut down.
Stage one landing layer.
Confirmation of SECO's second engine cutoff.
Now we are waiting for our first stage to make its way to our drone ship, Of Course I Still Love
Dragon
You.
Dragon, SpaceX, nominal orbital insertion.
Launch escape confirmation, system nominal orbital
Dragon
insertion.
Captain, nominal orbital
stage one
insertion.
Landing deploy.
And what you're seeing on your screen is a live view of our drone ship, where our first stage will be coming down. Looks like we lost that live view, but We'll wait for confirmation of that landing shortly here.
Falcon 9 first stage successfully landed.
And there you can see on your screen, Falcon 9 has landed. This is the first Falcon 9 to carry humans to orbit, so very exciting for us. And as you can see on your right screen, Bob and Doug are still making their way to their targeted orbit.
Standing by.
Dragon, Chief Engineer on Dragon to ground. Bob, Doug, on behalf of the entire launch team, thanks for flying with Falcon 9 today. We hope you enjoyed the ride and wish you a great mission.
Thanks, Bala. Congratulations to you and the F9 team for the first human ride for Falcon 9. And it was incredible. Appreciate all the hard work and thanks for the great ride to space.
Copy all.
Bala,
good luck.
Proud of you guys and the rest of the team. Thank you so much for what you've done for us today, putting America back into low Earth orbit from the Florida coast.
Copy all. Good luck. Godspeed.
Comboard Nummer 764, Black Lives Matter. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 764. Comboard, den ich am heutigen grauen, ein bisschen fieseligen Freitag, dem 12. Juni 2020, Tag 164 in der KW24 aufgenommen habe. Das Intro entstammt alles dem SpaceX Demo 2 Launch. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind die üblichen drei Teile, in denen ich mich zwei Teile lang mit politischen Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend befasse, einen Teil, wo ich eher technisch orientierte Meldungen der vergangenen Woche mit Kommentaren versiehe. Was davon ihr hier konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von und zur Regierung, von und zur Wirtschaft und von und zu Corona. 14 Grad, drizzlige, ja, so ein bisschen. Low Cloudsige, cool Greetings. Die 14 Grad kann man dann in die 14, Wind macht 9 km aus dem East. Wir haben eine Visibility von angeblich 4 km, ja oder 9,7. Oder bei Weather Pro haben wir Stand 6 Uhr 15 Grad. Es ist Overcast, Feedslag 16, Taupunkt 15, Humidität 100%, Druck 10, 12, das Gerät misst hier 10,06. Der Wind macht irgendwas zwischen 7 und 15 km/h. Nein, das Genieselt sieht man auch nicht auf dem Regenradar, weil es im Zweifelsfall kein Regen ist, sondern irgendwo da tief hängende Wolke, die einfach nur ein bisschen tief hängt. Ja, wie auch immer. Kommen wir dann jedenfalls bei der Regierung an, wo ich hier von Sonntagabend erstmal die Brink-Null reingeklebt hätte, weil Konjunkturpaket, Brinkhaus, Klammer auf, Zidu, Klammer zu, will so schnell wie möglich wieder zur Nutzen, Schwall. Herr Hinkbraus, erstens nein, zweitens haben Sie schon mal begriffen, was Negativzinsen eigentlich sind. Dass ein wir müssen aber dringend aus der Krise uns wieder raussparen, erstens mal bei einer Krise nicht hilft. Wenn sogar bei Olaf Scholzble die Botschaft inzwischen im Hirn angekommen ist. Ja, Olaf Scholzble, dessen Schädel ungefähr so dick ist wie 20 G20 Polizeieinsätze, die Polizeigewalt natürlich nie hatten. Na, also wenn sogar Olaf Schäuble, Scholzble zu Erkenntnissen kommen kann, dann heißt das für mich, es ist nicht unmöglich, aus einer verbohrten Situation zu Erkenntnissen zu gelangen. Herr Hinkbraus, lassen Sie sich von Leuten so lange den Schädel einschlagen, bis bei Ihnen Erkenntnisse passieren. Kann einen Moment dauern. Na, mal ganz davon abgesehen, Negativzinsen heißt, Schulden aufnehmen ist sogar gut. Schulden aufnehmen sorgt dafür, dass man hinterher mehr Geld hat, weil die Zinsen sind negativ. Ja, und dann immer noch verargumentieren, aber auf gar keinen Fall dürfen wir Schulden aufnehmen. Wir müssen die Infrastruktur komplett zerstören. Erst wenn die Infrastruktur komplett weg ist, dann stellen wir fest, dass wir keine Infrastruktur mehr haben. Was dann irgendwie schlecht ist. Na, aber wir haben dann auch keine Schulden. Da kann dann die nachfolgenden Generationen können uns dann dankbar sein, dass sie zwar keinen Planeten mehr haben, auf dem sie leben können, weil wir das Klima komplett geschrottet haben, weil wir den Planeten einmal komplett verwüstet haben, aber sie haben keine Schulden. Na, ist nicht so, als wären Schulden irgendwie ein Problem irgendwo. Aber sie haben keine Schulden. Ja, geil. Na, also die, was? Also ich glaube, der hat immer noch nicht begriffen. Das, also, ja, Herr schwäbische Hausfrau, predigen Sie zur schwarzen Null, aber halten Sie Ihre Fresse und vor allen Dingen sich aus der Politik raus. Däh, ist das eklig. Dann hätten wir Hartz Brillen. Das ist dann der Montag im Bundestag gewesen. Kosten für Brillen bei Hartz IV. Kosten für Brillen bei Hartz IV unsere Sozialhilfe sind Thema der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke. Danach sind die gesetzlichen Regelungen zur Neuanschaffung einer Sehhilfe einerseits und zur Reparatur einer Sehhilfe andererseits nach Auffassung der Bundesregierung eindeutig. Ob bei der Anwendung der jeweiligen Vorschriften im Einzelfall zusätzlich besondere Umstände zu berücksichtigen seien, sei von den zuständigen Leistungsträgern zu entscheiden und unterliege der gerichtlichen Kontrolle. Ernsthaft? Er kommt wieder mit, dann klagt doch. Na, also ich meine, Brillen werden von Krankenversicherungen nicht bezahlt. So, wer hat eigentlich die Krankenkassenleistung Brille aus dem Krankenkassenleistungskatalog entfernt? Na, das ist der Krankenkassenleistungskatalog, der bei fast allen Krankenkassen Zuckerkügelchen beinhaltet, die nachweislich nicht wirken. Während Brillen, die nachweislich wirken, keine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung im Gesetz sind. Hallo? Ich habe da so ein leichtes Verständnisproblem, was Leistungen von gesetzlichen Krankenversicherungen mit der Realität zu tun haben. Aber hey, wie die Bundesregierung weiter rumlügt, werden die Leistungen zur Deckung des der Regelbedarfe als pauschalisierter Gesamtbetrag erbracht. Ergo, gucken Sie bitte nicht so genau hin, ja, das ist zu wenig Geld. Nein, das geben wir nicht zu. Also ja, Brillen sind da nicht drin und die Krankenkassen zahlen ja auch keine Brillen und deswegen, ja, Schulterzug klagt doch. Ernsthaft? Das ist eure Reaktion? Ihr seid sowas von Arschlöcher. Fällt mir dazu spontan ein. Da hätten wir den Nöhlmeier. Weil am Montag nöhlte dann erstmal der Nöhlmeier rum, dass es ja keine Prämie für Verbrenner gäbe. Für Baden-Württemberg, das Saarland oder Rheinland-Pfalz wäre es besonders wichtig gewesen, dass man eine Schlüsselindustrie, die sowieso in nicht gar so ferner Zukunft komplett verschwinden wird, weil Verbrennungsautos genau niemand mehr verkaufen wird. Absehbar irgendwann, der Punkt ist noch nicht erreicht, aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo man Verbrennerautos nirgendwo im Ausland mehr loswerden kann und wo Deutschland dann das einzige Land ist, was dank tollem Lobbyismus der Autolobbyisten, die immer noch nicht begriffen haben, was die Stunde schlägt und die einfach nicht begreifen wollen, dass jetzt der Punkt ist, wo sie dann gefälligst mal umzuschwenken haben. ASAP. Na, ja, aber wir müssen die Jobs noch erhalten. Oh, ist das so ähnlich wie die 80.000 Jobs in der Solarenergie? Ist das so ähnlich wie die 20.000 Jobs in der Windenergie, die sie unbedingt loswerden mussten? Na, in der Braunkohleindustrie müssen sie die 20.000 Jobs ja fördern, koste es, was es wolle. Hallo? Na, die Argumentation mit Jobs, Herr Altpöbler, haben ausgerechnet Sie, Herr Altpöbler, nicht verdient. Na, ich meine, der größte Brüller ist doch noch, als dann die IG Metall auch um die Ecke gehüpft kam und auch rumnöhlte. Ah, da gibt es aber kein Geld für die Jobs, die sowieso nicht nachhaltig sind. Na, nee. So, dann von Montagabend wurde vermeldet, die Berateraffäre um Zensursolar sei jetzt abgeschlossen, weil es gäbe einen Abschlussbericht, der lauter Mediengerüchten von der Lügen entlaste. Sie meinen, die Regierung als Regierungsmehrheit im Ausschuss hat als Regierungsmehrheit mit einer Regierungsmehrheit festgestellt, dass die Regierung nie falsch gehandelt hat? Ja, geil. Ja, natürlich steht im Abschlussbericht das, was die Regierung haben will. Deswegen liest man sich den offiziellen Abschlussbericht auch nicht durch, sondern guckt, wo denn eine abweichende Meinung in der Öffentlichkeit zu finden ist. dass die Regierung von der Regierung sich distanziert, ist, nachdem die Regierung dieselbe Regierung ist wie die Regierung, die da kontrolliert wurde, eher fernliegend. Na, natürlich wird die Regierung nicht feststellen, dass die Regierung Scheiße gebaut hat. Es sind schließlich dieselben Personen mit geringfügigen Abweichungen. Na, also deswegen, da guckt man doch nicht hin. So, ja, aber Zensosola hat doch alles richtig gemacht. Nie hat sie irgendwas selber unterschrieben. Moment, ihre Verantwortung bestand jetzt worin? Darin, dass sie auf dem Platz hinter dem Schreibtisch Ministerin rumgesessen hat und nie irgendetwas getan hat? Und dafür gibt's Geld? Weil, also ich meine, das kann ich auch. Mich einfach nur auf den Platz setzen und nie irgendwas tun. Und dafür dann gigantische Summen wegtragen. Das kriege ich auch gerade noch so hin. So, dann hätten wir Seehofer-Verbot. Und zwar gab es am Dienstag ein Bundesverfassungsgerichtsurteil aus der Kategorie, also wer das nicht kommen sehen hat, der könnte sich ja mal von Hartz IV keine Brille leisten. Und zwar hat die Nazi-Partei Seehörster vors BFFG geschleift, weil Seehörster hatte irgendwie ein Interview mit irgendeiner sogenannten Zeitung gegeben, wo er sagte, die Nazi-Partei sei irgendwie Staatsversitz und irgendwie sowas. Und weil er das aber auch auf der Ministeriums-Homepage verbritt, weist das Bundesverfassungsgericht darauf hin, so ja, Ministeriums-Homepages sind nicht dafür da, Wahlkampfbotschaften zu verteilen. So, ja, hat da nicht schon mal das Bundesverfassungsgericht genau das gleiche geurteilt in irgendeiner anderen Ministerin? Ich meine, da war doch schon mal was. Ne? So, ja, als Minister kannst du dich meinungsäußern. Das steht dir völlig frei und du kannst das auch in der Zeitung verbreiten, aber bitte nicht als Minister. Nicht auf der Ministeriums-Homepage. Das sind Wahlkampfbotschaften, die kannst du im Wahlkampf äußern. Die haben aber auf Ministeriums-Homepages nichts zu suchen. Kann das sein, dass die Steine hier langsam auswaschen? Na, so, ja, also das hätte man nur wirklich beim besten Willen kommen sehen können. So, und wenn die Medien dann aber Sinn verfehlten, Shadow Ratio von 36 bis 20.1. Wenn die Medien dann aber sinnverfälschend sagen, Seehörster hätte das nicht sagen dürfen, die Nazi-Partei hätte recht, dann ist das eben nicht sinnvolle Wiedergabe dessen, was das Bundesverfassungsgericht eigentlich entschieden hat. Ja, Seehörster durfte das sagen. Seehörster durfte das so vielen Zeitungen gegenüber formulieren, wie er wollte. Die durften das auch verbreiten. Aber als Minister hat er sowas nicht auf der Ministeriums-Homepage zu parken. Das kann er auf seiner privaten Homepage parken. Das kann er auf Partei-Homepages parken. Das kann er sonst wo parken. Aber nicht auf der Homepage des fucking Ministeriums. Wahlkampfbotschaften haben auf Homepages von fucking Ministerien nichts zu suchen. Niemals haben sie da etwas zu suchen. Könnten wir einfach mal zur Kenntnis nehmen. Na, aber hey, Seehörster wollte das auch nochmal unbedingt in schriftlich haben. Ja, geil. So, KlimFZ. Und zwar deutete sich am Mittwoch früh an, Kfz-Steuerreform. Einzelheiten für mehr Klimaorientierung liegen nun also vor. Und zwar hat die Kinderfressagentur einen Entwurf des Finanzministeriums bekommen, wonach bei Neuzulassungen von 2021 an, also Basiseinsatz von 9,50 Euro je 100 Kubikzentimeter Hubraum fällig werden soll. Dazu komme ein schrittweise ansteigender Zuschlag für jedes Gramm Kohlendioxidemission pro gefahrenem Kilometer. Diese soll nach Gesamtausstoß des Fahrzeugs gestaffelt werden und zwischen 2i und 4r EU-Euro betragen. Zudem sei geplant, die für reine Elektrofahrzeuge bereits geltende Steuerbefreiung bis Ende 2030 zu verlängern. So, oder anders ausgedrückt, das ist jetzt endlich mal ein Hinweis drauf, dass auch der Regierung mal aufgefallen ist, dass CO2-Ausstoß vielleicht irgendwie nicht opportun ist. Dass Stickoxid-Ausstoß vielleicht auch nicht opportun ist, auf die Idee kommen die bestimmt irgendwann auch mal. Kann sich nur noch um eine Frage von Jahrhunderten handeln. Na, aber hey. Das Reformchen war bereits im vergangenen September im Rahmen des Klimakärtchens der Bundesregierung vereinbart worden, wegen Differenzen über die Ausgestaltung aber nicht vorangekommen. In Verbindung mit dem Konjunkturpäckchen wird das Vorhaben nun erneut aufgegriffen und soll bis zum Jahreswechsel umgesetzt werden. Na dann. RAS-PD. Genau, und zwar gab es, da ist mir die Originalmeldung glatt nicht begegnet, deswegen habe ich erst die Mittwochsreaktion drauf, von der SPD-Vorsitzenden Eskin, die für eine Aussage zur Polizei Kritik aus eigenen Reihen empfing. Und zwar hat Niedersachsens Innenterrorist PiS im Deutschlandfunk gesagt, es sei falsch, die Situation hierzulande mit der in VSA zu vergleichen. Die deutsche Polizei habe ein völlig anderes Auswahl- und Ausbildungssystem als in den Vereinigten Staaten. Deswegen gibt es keinen Rassismus in der Polizei. Sehen Sie bitte nicht in Richtung von rechtsterroristischer Chatgruppen, in denen Bullen schon 90 Minuten nach einem islamistisch angeblich motivierten Terroranschlag bereits Details an die Nazi-Politiker weitergeben. Was zum Fick hat eigentlich überhaupt irgendein Bulle in der Nähe von irgendeinem Nazi-Politiker zu suchen, außer um dafür zu sorgen, dass letzterer es unterlässt, irgendwelchen rechten Terror zu begehen. Na, aber hey, also die Esken hatte irgendwie Kritik gegenüber, ja, es gibt auch in Deutschland rassistische Polizisten fallen gelassen. Woraufhin dann irgendwie unter allen möglichen Steinen irgendwelche Leute hervorgekrochen kamen und rumblökten. Nein, das ist hier doch nicht USA. Hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Hallo? Also, wenigstens mal kurz nachgucken, feststellen, so, ja, es gibt bedauerliche Einzelfälle. Oh, warten Sie, Einzelfälle, sagten wir, ab wie vielen tausend Stück hören wir auf von Einzelfällen zu reden? Na, also es gibt also, wenn man denn halt mal richtig hinguckt, findet man auch Fälle, in denen Polizei auch hierzulande rassistisch agiert. Ja, sowas. Ich glaube, das Ding ist kaputt. Hier ist so ein man soll nicht in den Weg reinfahren, Dingsbums, sieht abgebrochen aus. So, dann hätten wir Schinder. Und zwar waren am Mittwochnachmittag Silpede und Union Unein Streit um Strafen für Kinderschänder. Schon alleine bei dem Begriff sehr entehrte Tagespropaganda haben sie die Debatte schon verloren. Und zwar, Hintergrund ist irgendwie in Münster ist aufgefallen, dass es ein paar bedauerliche Einzelfälle. Ja, formulieren wir es doch wie, als wenn die Polizei es tut. Ein paar bedauerliche Einzelfälle von Geh- und Missbrauch an Kindern gegeben hätte. Geh- und Missbrauch sexueller Natur natürlich. Daraufhin pöbelten dann tatsächlich die Pöbler von der Zensurliebhaberpartei dann wieder ihre Forderungen von 1823. Es müsse härtere Strafen geben. So, not realizing, dass es Untersuchungen dazu gibt, die sagen, härtere Strafen bewirken übrigens nicht, dass Taten weniger stattfinden. Weil sonst dürfte es ja nie Morde geben, weil Morde ja schließlich sehr hart bestraft werden. Na, doch, gibt es. Mal davon abgesehen, dass also die Forderung jetzt war, ja, aber das muss mindestens eine Mindeststrafe von, ein Jahr geben, weil damit ist es ein Verbrechen. So, ich meine, das Einzige, was du erreichst, wenn du die Mindeststrafen anhebst, ist, dass die Richter beim Strafe festlegen weniger Spielraum haben. So, bevor man irgendwo an Strafrahmen rumschraubt, müsste man vielleicht mal einen Blick in die Realitäten werfen. Wie sieht denn so die Verurteilungspraxis aus? Tut es Not, da irgendetwas zu ändern? Weil wenn es nicht tut, Not tut, irgendetwas zu ändern, dann sollte man vielleicht einfach mal seine dreckige Fresse halten. Ja, und wenn dann irgendwie in der Debatte so Figuren wie Adlige in Danger schon wieder auftauchen, da explodiert mir dann die nicht vorhandene Hutschnur. Weil ja, Adlige in Danger gibt's immer noch. Ist alles 10 Jahre her, als Zensursula in der Öffentlichkeit noch rumzensursoliert. Also genau genommen ist es inzwischen 12 Jahre her, als Zensursula in der Öffentlichkeit rumzensursoliert hat. Na, also von daher, was? Ernsthaft, ihr bringt dieselben Scheißdebatten wie vor 12 Jahren nochmal wieder in die Öffentlichkeit? Seid denn ihr völlig besoffen? Und vor allen Dingen, wo sind da jetzt neue Argumente? Na, also ich meine, hallo, es ist fucking 12 Jahre später, dann kommt gefälligst mal mit neuen Tatsachen, die ja in der Zwischenzeit in den Medien zu erkennen gewesen sein dürfen. So, gibt's irgendwo ein Problem, was die Rechtsprechung angeht? Nein, gibt es nicht. Ja, dann habt ihr gefälligst die Rechtsprechung auch in Ruhe zu lassen. Ihr Hackpfeifen. Ja, aber keine Angst. Da kamen wir nochmal vorbei. So, vorher gab es ja noch die Zero-Gierung. Zero-DAI-Schwachstellen in IT-Systemen. Aber das hier erstmal über die Straße. Hau ich mal die Pause-Taste. Oh, heute steht hier mal kein Bus rum. So, ich war gerade dabei, die Zero-Gierung auszugraben. Und zwar um Sicherheitslücken in den komplexen IT-Systemen geht es in der Lüge der Bums-Regierung auf eine kleine Anfrage der Ferengi-Fraktion. Darin führte die Fraktion aus, dass bei sogenannten Sicherheitslücken sogenannte Zero-DAI-Schwachstellen wie Sohn-DSG gefährlicher seien. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Abwägung zwischen dem Interesse des Staates bzw. der Allgemeinheit an der Nutzung von Schwachstellen in Hardware, bla bla. Wie die Bums-Regierung nun also in ihrer Antwort rumlügt, setzt sie sich derzeit inhaltlich mit dieser Thematik auseinander. Da die Meinungsbildung innerhalb der Bums-Regierung hierzu nicht abgeschlossen sei, könne man zur Frage des möglichen Umgangs mit Zero-DAI-Schwachstellen lediglich im Rahmen aktuell geltender Regelungen eine Aussage getroffen werden. Also die Regierung hat sich mit der Regierung noch nicht geeinigt, ob die Regierung über Sicherheitslöcher in irgendwelchen IT-Produkten vielleicht erstmal die Hersteller informieren möchte oder erst die Sicherheitslöcher für irgendwelche Verwanzungen ausnutzen möchte, weil ja, also es ist nicht so richtig opportun, eine Wanze auf ein Sicherheitsloch draufwerfen zu wollen, wenn man doch den Hersteller darüber informiert und das Sicherheitsloch dann kurz danach dann nicht mehr existieren sollte. Ja, und weil die Regierung aber noch gar nicht weiß, ob die Regierung denn jetzt nun eigentlich will, dass Sicherheitslöcher geschlossen werden, tut die Regierung nichts und sagt dazu nichts. So, das fand ich halt persönlich mal irgendwie ganz spannend, mal so zu sehen, dass die Regierung eigentlich zugibt, dass sie Sicherheitslöcher ausnutzen will. Na, also weil ein Nein, wir wollen das nicht ausnutzen, wäre ja eine Botschaft gewesen. Wenn sie dazu sich nicht in der Lage finden, das zu formulieren, dann ist das eine Aussage. So, genau, bei der Geh- und Missbrauchsstrafung hatte nämlich Donnerstagnachmittag die sogenannte Ministerin für Bundesjustiz Lambrecht dann ganz plötzlich befunden, sie findet das geil, was die Zensurliebhaber haben wollen. Sie will jetzt eine höhere Mindestbestrafung. So, da würde mich mal interessieren, was hinter den Kulissen abgelaufen ist. Weil also zur erhöhten Mindestbestrafung ist Frau Lambrecht ja nicht spontan gelangt, sondern da muss ja irgendwas gewesen sein. Übrigens, Baustand. Erstens, da hinten sind Wände. Zweitens, der Fundamenteinbau im dritten Teil. Er fand tatsächlich letzte Woche am Samstag statt. Und ja, da hinten sind Wände. Wo ich jetzt noch nicht rausgefunden habe, was das ist. Es sah von oben aus, als wäre da hinten noch irgendwo ein Stück, könnte mal Kran werden. Also weil hier in dem, auf dieser Seite reicht der Kran von da oben ja nicht hin. Von daher. Hm. Ja, das wird ein Kran. Gibt es hier die Grundlage für einen Kran. Die bauen hier tatsächlich mitten in das Dings noch einen Kran rein. Aber wie gesagt, der große Kran reicht gar nicht hier bis hier in die Ecke. Also ja, hier kommt tatsächlich noch ein zweiter Kran hin. Und ja, also hinten in der Ecke haben sie jetzt angefangen, da Mauer zusammenzubauen. Nicht auf der Seite, wo sie als erstes das Fundament reingekippt haben. Aber ja, so, kommen wir aber zurück zur bescheuerten Regierung. Also jedenfalls, Frau Lambrecht sei jetzt nun doch für härtere Strafen vermeldet, also am Donnerstagnachmittag. Und also da würde mich halt in der Tat mal interessieren, was ist da eigentlich hinter den Kulissen abgegangen, dass Frau Lambrecht ihrer Meinung geändert wurde. Also, weil es gibt genügend Untersuchungen, die sagen, härtere Bestrafungen bewirken nicht, dass Straftaten weniger stattfinden, sondern, naja, also ich meine, wenn der Täter schon bestraft wird, als hätte er das Opfer umgebracht, welches Interesse hätte der Täter dann daran, das Opfer nicht einfach, also das Opfer, was ja definitiv Zeuge sein könnte in einem Verfahren gegen ihn, nicht einfach umzubringen? Na, also ein bisschen. Mehr Strafe bewirkt nicht unbedingt das, was ihr wollt. Aber hey, kommen wir dann in der Wirtschaftsecke an. Da gab es von Freitag früh eine Prognosenkung. Und zwar haben die Wirtschaftswirsin ihre Konjunkturprognose nach unten korrigiert. Weil völlig überraschend die Aussage aus dem März, wie denn nun dieses Jahr die Konjunktur aussähe, nicht beinhaltete, wie lange denn die Regierung nun tatsächlich wirtschaftliches Handeln einzuschränken gedachte. Und nachdem die Regierung das dann also nun länger eingeschränkt hat, als die Prognose eigentlich vermutet hatte, war die Prognose halt voll für den Arsch. So, na, immerhin haben sie mal selber erkannt, dass ihre Prognose halt für den Arsch war, weil ansonsten die Prognosen nämlich auch alle immer für den Arsch. Aber hey, so, ja, dann haben sie also gesenkt. Der Lockdown hat länger gedauert und die Außenwirtschaft wird härter getroffen als erwartet. Vor allem im Hinblick auf die VSA waren wir deutlich zu optimistisch, sagte der Vorblumende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Lars Field, Zeitungen. Bla bla, bla bla, ja. Das gucke ich mir an und sage, aha. So, dann die nicht ganz unberechtigte Frage, wie sieht es denn nun eigentlich mit der Mehrwertsteuersenkung aus, die uns ja als Konjunkturkärtchen versprochen wurde, und zwar uns wie der Bevölkerung, nicht der Industrie, werden denn die Läden Mehrwertsteuersenkungen tatsächlich in den Preisen reflektieren oder werden sie die weniger abzuführende Mehrwertsteuer dann in ihre eigenen Taschen packen? Und da gab es dann Ankündigungen großer Lebensmittelketten, dass die geplante Senkung der Mehrwertsteuer an die Kunden weitergegeben werde. In der aktuellen Situation komme es mehr denn je darauf an, die Verbraucher zu entlasten und das Konsumklima in Deutschland zu stärken, teilten zum Beispiel Edeka mit. Ähnlich äußerten sich auch River, Aldi Nord und Zersüt, sowie Lidl. So, also zumindest bei Lebensmitteln kann man dann also erhoffen, dass die nicht so gigantische Senkung, weil wenn es Lebensmittel sind, die haben ja sowieso schon nur den erniedrigten Mehrwertsteuersatz gehabt. Aber ja, also dass da die Mehrwertsteuersenkung tatsächlich bei den Endverkaufspreisen sich auch niederschlagen werde. Und dann haben wir im Zweifelsfall für ein halbes Jahr mal krumme Preise. So. Ja, das ist dann so. So, dann gibt's Expinus. Meldung aus der Kategorie. Hä? Statistik, deutscher Export verzeichnet im April größtes Minus seit 1950. Ja, ach, Überraschung. Naja, die Pandemie. Ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben, aber es gibt ja so eine Pandemie. Und die sorgt auch dafür, dass im Ausland dann auch weniger verkauft werden kann, weil auch da wirtschaftliches Handeln reduziert wurde. Natürlich geht der Export zurück. So, und da kann die Regierung im Inland auch tun und lassen, was sie will und wird den Export nicht antreiben können, der ja ohnehin viel zu hoch war. So, es wäre ja durchaus nicht ganz unmöglich, dass dann also eine Konsequenz aus der Pandemie, wenn die dann mal irgendwann überwunden sein sollte, weltweit sein könnte, dass Deutschland vielleicht weniger auf Exporte setzen würde. Also es wäre zumindest zu erhoffen, weil also der Rest der Wirtschaft findet das auch nicht geil, dass die deutsche Wirtschaft so übergriffig ist. So, Arbeitskostik. Statisches Bumsamt. Deutlicher Anstieg der Arbeitskosten wegen Corona-Schließungen. Das Statische Bundesamt erklärt, unter anderem mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie, nachdem Schollen und Kitas geschlossen worden waren, nahmen viele Eltern Free, um die Betreuung ihrer Rinder zu sichern. Außerdem schickten viele Betriebe ihre Mitarbeiter in Zwangsurlaub oder Kurzarbeit. Das führte dazu, dass weniger Arbeitsstunden geleistet wurden. Dadurch stiegen die Kosten je geleisteter Arbeitsstunde. Und zwar nach den Berechnungen des Statischen Bundesamts um 4,3% im Vergleich zum ersten Quartal 2019. Ja, heult doch. Fällt mir dazu spontan ein. Nachdem die Effektivitätssteigerungen regelmäßig nicht in Form von Gehaltssteigerungen sich wiederfanden, ja, dann dürfen die Firmen die Kostensteigerungen jetzt bitteschön auch ganz alleine tragen. Na? Aber hey. So, und dann die Meldung aus der Kategorie Mastophonica. Und zwar hat die Telefonica Deutschland ihre über 10.000 Mobilfunkmasten dann offiziell an eine Firma Telxius, ein Unternehmen der Telefonica International Firmengruppe verscherbelt. Dann gucke ich mir an und sage so, wie hatten sie das nicht schon? Mir ist so, als wäre mir so eine Meldung, dass sie das schon mal getan hätten oder dass sie da zumindest laut drüber nachdächten, ja schon vor geraumer Weile über den Weg gehuscht wäre. Von daher, ja. Die aktive Funktechnik bleibt Eigentum von Telefonica Deutschland. Zusätzlich wird Telxis in den nächsten 4 Jahren insgesamt 2400 weitere Standorte erschließen und dann Flächen für die Installation von aktiver Funktechnik langfristig an Telefonica Deutschland vermieten. Na, also es klingt mir wieder nach, guck mal da, wir haben uns einen Kostenpunkt in unsere Bilanz reingeschafft, den man da nicht eigentlich unterbringen müsste. Dieser Kostenpunkt in der Bilanz wird dann übrigens steuerreduzierend wirken. Guck mal, Steuerhinterziehungssystem. Hier mal nicht über Namensrechte oder über Markenrechte. Ja, it's a little transparent, don't you think? Werfhansa, die Lufthansa hat dann mal verkündet, dass sie 22.000 Vollzeitstellen zu viel hätte, die sie dann also bei Gelegenheit rauswerfen wird. Schade, dass der Staat, nachdem er den doppelten Firmenwert nach Aktienkurs für die Firma bezahlt, leider kein Mitspracherecht sich erworben hat. Weil sonst könnte der Staat vielleicht mal darauf hinweisen, dass jetzt, wo der Staat den doppelten Firmenwert bezahlt hat, die Firma es doch bitte unterlassen möge, Leute rauszuwerfen in gigantischen Mengen. Tja. Na, also wir haben den doppelten Firmenwert bezahlt und bekommen dafür keine gesicherten Jobs. Also zumindest nicht für die 22.000 Vollzeitstellen, die da Überhang wären. Ja, so ein Pech aber auch. So, Lufthansicht. Die Gewerkschaft UFO schließt dann schon mal einen Gehaltsverzicht aus. Was gucke ich mal an und sage, ja, also insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass wir gerade die Meldung hatten, dass Lufthansa 22.000 Stellen rauswerfen will, was dann im Zweifelsfall ja sowas wie 22.000 Leute mindestens beinhalten könnte. Wäre es ohnehin nicht opportun, auf Gehalt freiwillig zu verzichten, weil das reduziert dann nämlich die Arbeitslosengeldansprüche. Und die Rentenansprüche und alles. Von daher, nee, nehmt alles Geld mit, was ihr kriegen könnt. Weil, keine Angst, die Firmenoberen nehmen auch alles mit, was sie kriegen können. So, und dann kommen wir bei der Corona-Ecke, die ich hier wieder hingeworfen habe, an. Denn als erstes mal Grenze. Und zwar am Freitag deutete sich noch an, dass Grenzkontrollen in der EU Ende Juni enden sollten. Wie Bundesinnenhörster nach Videoberatung mit seinen Euresort-Kollegen mitteilte, soll an den deutschen Grenzen nach Möglichkeit ab dem 15. Juni nicht mehr kontrolliert werden. Das ursprünglich bis zum 15. Juni geltende Einreiseverbot aus Drittstaaten in die EU soll noch einmal bis zum 1. Juli verlängert und dann durch länderspezifische Regeln ersetzt werden. Ja. Dann Spab, das ist eine Meldung von Montag früh. Herr Spannungslos kündigte Präsentation der Corona ab, und zwar für nächste Woche an. Also irgendwie im nicht offiziell bestätigter Termin wäre der 15. Ja, ja, wenn die doch fertig sind, worauf warten sie dann noch? Na, also was mir sowieso unklar ist, ist, warum man nicht erstmal in einem ersten Wurf eine Version der App, die erstmal nichts anderes macht, als wirklich nur Daten sammeln, rauswirft. Dann hast du zumindest schon mal Kontaktdaten und kannst gucken, so funktioniert der Teil von Schnittstellen eigentlich. Aber neuseefrei. Auch eine Meldung von Montag. Neuseeland erklärt sich für coronavirusfrei. Ja, nachdem sie zuletzt sowieso nur eine sehr einstellige Anzahl Fälle hatten, um nicht zu sagen, signifikant mehr als 1 pro Zeiteinheit haben die sowieso nicht mehr gesehen. Und die haben ja harte Einreisekontrollen die ganze Zeit gehabt. Und sie hatten ja einen, also zumindest am Anfang, sehr harten Lockdown. Ja, einerseits, aber andererseits. Einerseits, ja, sie haben jetzt 0 Fälle im Land. Wenn jetzt also jemand mit Coronaviren einreist, trifft er nicht auf eine immune Gesellschaft. Andererseits, wenn jemand einreist und bei der Einreise tatsächlich positiv getestet werden würde, was man dann hoffen will, dass sie dann bei Einreisen testen, dann kann man den ja erstmal quarantänisieren. Also ja, das Spiel ist noch lange nicht beendet, aber ja, sie haben jetzt zumindest eine laufende Zahl von 0. So, es gab jetzt irgendwie in der letzten Woche irgendwo Meldungen aus Bergamo, die hätten irgendwie sowas wie knapp 60% positiv auf Antiviren getestet. die dann also eine gewisse Immunität hätten. So, das könnte dann, also 60% war ja irgendwie so Größenordnung, ab der man von einer Herdenimmunität ausgehen könnte. Oder anders ausgedrückt, es wäre durchaus nicht unmöglich, dass Bergamo damit keine zweite Welle mehr kriegen können sollte. Und schon gar nicht eine in schlimm, weil die das Schlimmste gerade schon durchlebt hätten. Okay, das war da mit Todesraten jenseits von. Also ja, die haben den schmerzhaften Weg zur Immunität genommen. So, dann gab es die Schulwarnung. Und zwar auch von Montag. Lehrerverband warnt vor schneller Rückkehr zum Regelunterricht. Ja, letzte Wortmeldung, die mir dazu begegnet ist, irgendwelche Vollidioten haben dann verkündet, also nach den Sommerferien werde dann wieder ein normaler Schulunterricht irgendwo stattfinden. Naja gut, also nach den Sommerferien haben zumindest die Organisationen genug Zeit, räumliche, bauliche und sonst was Maßnahmen mindestens zu beginnen, was ja nun bei der jüngsten Schulproforma im Prinzip eigentlich mal wieder Öffnung, die genau niemandem irgendwas half, also die zumindest den Eltern nicht half, die bestenfalls noch dazu half, dass Lehrende dann mal zu Beschulende sehen durften, die ja nicht gemacht hatten. Aber hey. Genau, Resistergamo, da hätten wir es doch. Massentest in Bergamo zeigt Antikörper bei mehr als der Hälfte der Bürger, nämlich 57% von fast 10.000 getesteten Bürgern, hätten irgendwelche Antikörper. So, ja, also ne, wie gesagt, das könnte ein Level von Herdenimmunität tatsächlich schon erreichen. So, Thüringen hat dann genau das gemacht, was sie zuletzt mal angekündigt hatten, und zwar die Kontaktbeschränkungen am 13. Juni aufgehoben. In einer neuen Grundverordnung wird lediglich empfohlen, sich nur mit einem weiteren Haushalt oder mit maximal 10 Menschen zu treffen. Oder anders ausgedrückt, jetzt kontrolliert das nicht die Polizei. So, weil die kontrolliert es ja sowieso nicht. Außer wenn irgendwo Demonstrationen stattfinden und die Polizisten dann mal unbeteiligte Dritte ihrer Freiheit berauben. Und sich dafür nicht mal ansatzweise rechtfertigen. Aber dann die Abkosten. Ja, also die Ab hätte den Bund rund 20 Millionen Euro gekostet. Sieht erstmal nach viel aus. Auf der anderen Seite liegt die Applikation dann ja open source in der Landschaft rum und kann von jedem verwendet werden. So. Und dann haben wir 34 Minuten und kommen deswegen ganz fix in der Musik- und Hinterecke an. In der Musikecke werden wir dann bei ihm Isa Capella, PS 22 von 2016, mit dem Titel Bad Blood in 3 Minuten 43 angekommen. Gefolgt ist das Ganze dann vom schönen Morgen vom 28. Mai, wo sich der Feldenkirchen zu Eurona in 4 Minuten 53 ins Benehmen setzte. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würde, dürftet ihr einen Tweet at Kompott, eine Mail an kompiblog@gmail.com oder einen Kommentar am kompiblog.de unter einem Eintrag zu Kompott 764 Teil 2 einstellen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. Did you have to do this? I was thinking that you could be trusted.
Am Anfang der Corona-Krise dachte nahezu jedes Land in der EU nicht nur zuerst an sich, sondern ausschließlich an sich, was insbesondere im schwer getroffenen Italien für Unmut und Enttäuschung sorgte. Diesen Egoismus versucht man nun offenbar nicht wiederholen zu wollen. Die EU-Kommission hat ein Hilfspaket von 750 Milliarden Euro für die wirtschaftliche Erholung Europas nach der Corona-Krise vorgeschlagen. Kein Land in der EU könne die Krise alleine lösen, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und ergänzt, das ist Europas Moment. Die Corona-Krise erfordere heute Investitionen in beispiellosem Ausmaß, aber, so von der Leyen, wir müssen das so angehen, dass die nächste Generation morgen davon profitiert.
Eins ist klar. Der Donnerstagskommentar mit Markus Feldenkirchen.
Er ist politischer Autor beim Spiegel. Guten Morgen, Markus Feldenkirchen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Die EU macht ihr Portemonnaie auf. Alle sollen an einem Strang ziehen und gemeinsam Verantwortung für die Corona-Krise übernehmen. Ist das der Grundstein für die Vereinigten Staaten von Europa?
Also ich wäre da vorsichtig mit jeder Form von Europa-Euphorie oder anders gesagt, keine Sorge, liebe Nationalisten und Europaskeptiker, von den Vereinigten Staaten sind wir in Europa sehr weit entfernt. Man kann ja schon dankbar sein, dass Angela Merkel endlich aus ihrer Europa zersetzenden Passivität herausgefunden hat, dass es nach Jahren, ja Jahrzehnten endlich mal wieder einen beherzten Vorstoß gibt. Es war ja einfach nur noch unhöflich, wie die Kanzlerin die unzähligen europapolitischen Angebote und Initiativen des französischen Präsidenten Macron in den letzten Jahren ins Leere laufen ließ. Die ganze Zeit stand er da als Bittsteller unter Merkels Fenster, wie ein Liebhaber, dem von oben ein Korb nach dem anderen an den Kopf geknallt wird. Denn Fortschritt mag man in Deutschland abstrakt zwar gut finden, aber er darf eben nichts kosten. Wobei das ja auch ökonomisch eine falsche Rechnung war. Die strukturelle Geizigkeit kommt Deutschland am Ende nämlich teuer zu stehen, weil kein anderes Land stärker davon profitiert, wenn es auch dem Rest Europas gut geht. Nach allem, was in den vergangenen Jahren auch durch deutsches Achselzucken zertrümmert wurde, sind die aktuellen Initiativen daher nur Reparaturarbeiten oder eben ein Wiederaufbauprogramm, nicht nur für die Wirtschaft nach Corona, sondern auch für die arg geschundene europäische Idee. Aber klar, man muss genügsam sein. Es ist gut, dass sich neben Frankreich jetzt auch die deutsche Regierung ihrer Verantwortung für diese Idee wieder bewusst wird. Ohne diesen vielbeschworenen deutsch-französischen Motor kommt gar nichts voran. Aber für die Schaffung der Vereinigten Staaten, also der weiteren Übertragung von nationaler Souveränität an die EU in Schlüsselbereichen wie der Sozial-, Wirtschafts- und Finanzpolitik, dafür reicht der Wille von Deutschland und Frankreich auch nicht aus, sollte es ihn überhaupt geben. Solange man autoritäre, europafeindliche Regierungen wie Ungarn oder Polen an Bord hat, braucht man über ein solches Konstrukt gar nicht erst nachzudenken. Das ginge nur mit einer Allianz der Willigen und die wäre gewiss viel kleiner als die heutige EU. Was es aber ebenfalls bräuchte, wären gefühlt 12 bis 17 Demokratieschübe für die Europäische Union, bevor man über so etwas wie einen europäischen Staatenbund überhaupt nachdenkt. Ich persönlich wäre sofort dabei, aber ich fürchte, wie gesagt, dass es jetzt erstmal um Schadensbegrenzung geht und nicht um Visionen, wobei das schade ist. Denn ohne Visionen, ohne Träume ist alles ein bisschen gegenwärtig und damit eher fad, auch Europa.
Der Donnerstagskommentar mit Markus Feldenkirchen vom Spiegel. Vielen Dank.
Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.